Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir begrüßen heute bei uns im BBL-Büro auf der Meinecke-Straße in Berlin einen der wenigen Kollegen, der das Insolvenz- und Restrukturierungsbusiness von ganz unterschiedlichen Seiten kennengelernt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Martin Horstkotte.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Sehr gerne. Martin, du bist ja am Anfang deiner Karriere zunächst als Anwalt tätig gewesen bei dem deutschen Vorläufer von Freshfields und hast dann die Seite gewechselt und bist Richter in Berlin geworden. Über viele Jahre hast du das Insolvenzgericht hier in Charlottenburg geprägt und bist jetzt seit wenigen Monaten wieder als Anwalt tätig bei der Sozietät Dentons hier in Berlin. Daneben bist du Mitherausgeber der Z-Inso und auch selbst Autor sowie Vortragender. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Wie für jeden unserer Gäste haben wir vorab ein paar Fragen vorbereitet.
Nur zu. Mal gucken, was kommt.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Also ganz sicher bin ich nicht. Ich würde mal meine Zeit als Insolvenzrichter, als Kernzeit mit hinzurechnen, wenn das rund 17 Jahre. Jetzt muss ich einen Sprung nochmal zurückmachen in meine anwaltliche Zeit bis 1992. Würde ich sagen, habe ich nicht klassisches Insolvenz- oder damals Konkursrecht gemacht, allerdings Unternehmen beraten und unter anderem auch Unternehmen in der Krise außerhalb eines Konkursverfahrens.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
An meiner jetzigen Arbeit fasziniert mich, dass ich wieder gestalten kann oder mitwirken kann bei Gestaltungen. An meiner vergangenen, also wir sagen richterlichen Tätigkeit, ich meine jetzt mal nur den Bereich des Insolvenzrechts, muss ich sagen, habe ich genau das vermisst. Allerdings hatte ich das Privileg, entscheiden zu dürfen, was ich ja heute nicht mehr habe. Und insoweit war es durchaus interessant, Gestaltungen Dritter immer wieder auf ihre rechtliche und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Oh Gott, das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil Richter haben eigentlich nie Erfolg im eigentlichen Sinne. Ich würde mal die Frage, so eine Idee anders formulieren, was war sozusagen für mich am meisten challenging? So. Das sind zwei Gerichtsverfahren, die eine gewisse Außenwirkung vielleicht auch gehabt haben, und zwar aus meinem Tätigkeitsbereich als Insolvenzrichter, die zunächst als Hauptinsolvenzverfahren geführte und dann in ein Sekundärinsolvenzverfahren übertragene Verfahren in Sachen Niki, Luftverkehr. Das ist ja ein Verfahren, welches heute noch läuft und sicherlich noch eine ganze Weile laufen wird. Aus meiner anderen Tätigkeitsecke, die ihr bislang noch nicht angesprochen habt, komme eigentlich von Haus aus dem Gesellschaftsrecht und habe auch als Richter seit 1992, also demzufolge länger als Insolvenzrichter, das Gesellschaftsrecht weiter betrieben, nämlich als Handelsregisterrichter für Kapitalgesellschaften. Und aus dem Bereich gibt es dann auch ein interessantes Verfahren. Das war seinerzeit die Abspaltung von Osram aus dem Vermögen der Siemens AG bei gleichzeitigem Börsengang und Aufrechterhaltung einer Ankerbeteiligung von Siemens. Ein, soweit ich mich entsinne, jedenfalls außerordentlich anspruchsvolles Verfahren, was auch nur funktioniert hat, weil wir, das heißt die Beteiligten einschließlich des Gerichts, im offenen Diskurs dieses Verfahren gewissermaßen von Anfang an synchron begleitet haben. Ich würde nur modifizieren. Ich wäre nach wie vor mit Überzeugung, anders als Collier von Bismarck, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, würde ich Jura studiert haben. Allerdings würde ich nicht mehr Jura isoliert studiert haben, sondern ich würde wahrscheinlich BWL obendrauf oder daneben studiert haben, um sozusagen noch professioneller wirtschaftsrechtlich relevante Sachverhalte auch von der ökonomischen Seite zu begreifen.
Martin, das sogenannte ESOG, das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, hat ja, kann man sagen, die Verwalterbranche und auch die Gerichtsbranche ordentlich durcheinander gewirbelt. Der Markt ist teilweise völlig neu sortiert worden. Auch einige Machtverhältnisse haben sich ein Stück weit verschoben. Und das hatte natürlich auch in den vergangenen Jahren nachhaltigen Einfluss auf den Verwalterberuf, aber auch, glaube ich, auf die Tätigkeit als Insolvenzrichter gehabt. Jetzt richten wir den Blick nach vorn auf den präventiven Restrukturierungsrahmen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt weiter. Kann man sagen, dass dieser klassische Insolvenzverwalterberuf, dieser klassische Insolvenzverwalter am Aussterben ist? Und vor allen Dingen, gilt das auch für die Insolvenzrichter?
Oh je, das ist außerordentlich schwierig. Also da müsste ich jetzt Hellseher sein. Ich versuch's mal. Also ich würde vermuten, dass Verfahren mit dem Ziel der Unternehmensträgersanierung, die ja heute entweder völlig außergerichtlich laufen oder aber innerhalb eines ESUG-Verfahrens, also 270a oder b, INSO-Verfahren, dass diese Verfahren die Tendenz haben werden, sozusagen zeitlich vorgelagert zu werden. Das heißt also, in den Anwendungsbereich des präventiven Restrukturierungsrahmens zu rutschen, mit der reflexartigen Folge gewissermaßen, dass die Insolvenz wieder auf das zurückfällt, was sie nach der K.O. mal war, nämlich eher, ich sage jetzt mal, ordnungspolitische Verfahren oder aber auch solche, die nicht mit dem Ziel einer Sanierung betrieben werden, also auf Deutsch Abwicklung. Das könnte ich mir vorstellen. Und wenn ich mir so das wirtschaftliche Interesse anschaue, dann würde ich fast vermuten, dass der ein oder andere bislang vorwiegend als Insolvenzverwalter tätige sich nach neuen Betätigungsfeldern aus dem Segment des vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens wird umsehen müssen. Mir ist das jedenfalls zugetragen worden von einem mir persönlich gut bekannten Insolvenzverwalter, der das zum Gegenstand seiner Rede anlässlich der Weihnachtsfeier schon gemacht hat.
Okay, also das ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren ja auch sehen, auch befördert durch das ESUG, dass sich auch Insolvenzverwalter, frühere klassische Insolvenzverwalter, die gesagt haben, wir wollen gar nichts mit Beratung zu tun haben, viel weiter auf der Zeitschiene nach vorne bewegen und also auch mit in die Beratung gehen, seitdem auch die Gerichte das akzeptieren. Das war ja auch lange Zeit umstritten und ein heißes Eisen. Und dort einmal auch in diesen Bereichen tätig sind, sei es beraten, sei es als Mediator oder ähnliches. Erfordert das, je weiter man sozusagen nach vorne kommt, auf der zeitlichen Schiene, erfordert das auch einen anderen Typus von Verwalter, von Berater auch vielleicht und damit auch einhergehend auch einen anderen Typus von Insolvenzrichter oder zukünftig vielleicht Restrukturierungsrichter?
Also ich würde vermuten, oder ich bin der festen Überzeugung, dass es im Hinblick auf die Aufgaben, die die justiziellen Organe nach Maßgabe des Restrukturierungsrahmens in Deutschland werden erfüllen müssen, von Personen erfüllt werden können, die über mehr verfügen als eine überdurchschnittlich gute juristische Qualifikation. Ich würde sehr prononciert sagen, wegen der Rechtsfolgen, die mit den gerichtlichen Maßnahmen, Stichwort Artikel 6, Artikel 10 und 11 der Richtlinie im Zusammenhang stehen, würde ich dafür plädieren, nicht nur eine räumliche Konzentration, die ja bereits angedacht ist, aber auf der Basis der noch insolvenzrechtlich inspirierten Überlegungen, ich würde dafür plädieren, die entsprechenden Personen, von den entsprechenden Personen eine Doppelqualifikation zu verlangen. Das heißt auf Deutsch juristisches Studium und betriebswirtschaftliches Studium.
Jetzt muss man ja so ein bisschen mit dem Personal leben, was man hat. Würdest du einen Weg sehen, wie man trotzdem diese Kompetenz auch an das Gericht bringen kann?
Naja, für die Personalplanung maßgeblichen Stellen, das ist ja nicht nur. Jedenfalls, wenn ich mir Berlin angucke, ist das nicht nur das Kammergericht, also Oberlandesgericht, sondern auch die Senatsverwaltung für Justiz wird meines Erachtens Abstand nehmen müssen von planwirtschaftlich inspirierten Überlegungen hin zu einer qualitätsorientierten Bewertung. Und dann beantworten sich viele Fragen eigentlich schon wieder von selbst. Das heißt, wir haben ja jüngere Kolleginnen und Kollegen, die, wie sagt man, den Marshallstab im Tornister gewissermaßen tragen, also die diese Grundfähigkeit mitbringen. Und es muss dann darum gehen, die entsprechend zu fördern und die Lücken, die da noch vorhanden sind, entsprechend durch Fortbildungsmaßnahmen zu füllen. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings der, dass das in Berlin mindestens im Moment gerade mal gar nicht passiert.
Du bist ja so ein Beispiel auch dafür, für diesen Wechsel zwischen anwaltlicher Tätigkeit, Richtertätigkeit. Das haben wir in anderen Ländern, Jurisdiktionen viel mehr. Diese Durchlässigkeit zwischen diesen verschiedenen Funktionen als Jurist. Das können wir uns natürlich wünschen, also der Ferrari unter dem Weihnachtsbaum. Aber das wird ja nicht so schnell gehen. Würdest du als Alternative sehen, dass man zum Beispiel über Beisitzer in einem Restrukturierungsgericht, die meinetwegen auch aus der Anwaltschaft kommen, so eine Kompetenz mit an das Gericht bringen könnte? Oder andere Überlegung wäre vielleicht, jeder Restrukturierungsrichter müsste mal so eine praktische Zeit auch gemacht haben in einem spezialisierten Anwaltsbüro.
Also, ich hatte ja den einen Aspekt vorhin schon mal angesprochen. Also, das ist Raum für weitere Qualifikation, ist sicherlich wichtig. Dann nehmen wir keine zusätzlichen Personen in das Entscheidungsgremium auf. Es gibt ja Überlegungen der Universität Düsseldorf, die dahingehen, ja nicht nur die sogenannten, ich nenne sie mal Restrukturierungsgerichte, also die Gerichte, die im Rahmen der Umsetzung des präventiven Rahmens tätig werden, sondern auch die Insolvenzgerichte zu verlagern aus der Amtsgerichtsbarkeit in die Landgerichtsbarkeit. Mhm. Dazu will ich mich nicht abschließend äußern. Also alleine die Verlagerung ist keine Lösung.
Das führt ja nicht zwingend zu mehr Kompetenz.
Das wollte ich gerade sagen. Genau so ist es. Das heißt also, entscheidend ist das Qualitätsmerkmal. Und ob ich das dann auf der amtsgerichtlichen Ebene oder auf der landgerichtlichen Ebene ansiedle, ist, glaube ich, eher sekundär. Ich glaube, was eine gewisse Rolle schon spielt, wenn ich das so sagen darf, ist, dass ja der Gesetzgeber bereits erkannt hat, dass das Insolvenzrecht wohl eine schwierigere Materie ist, weil sich sehr viele Aspekte aus ganz anderen Rechtsgebieten dort quasi konzentriert wiederfinden. Das GVG enthält ja eine entsprechende Bestimmung, dass der Insolvenzrichter, ich nenne das jetzt mal den Fachrichter für Insolvenzrecht, besondere Qualifikationen schon aufzuweisen hat. Bedauerlicherweise ist diese Norm, wie sagt man, ein zahnloser Tiger, weil sie sanktionslos bleibt. Aber immerhin gibt sie zu erkennen, dass dieses Rechtsgebiet vielleicht besondere Anforderungen stellt, die vielleicht ein mietrechtlicher Prozess nicht aufwirft. Es wird jetzt darum gehen, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Die gewesene Leiterin, Frau Graf Schlicker, hat sich ja ihr ganzes Leben lang gewissermaßen darum bemüht, mindestens eine territoriale Konzentration hinzubekommen. Es bleibt sehr zu hoffen, dass das jedenfalls im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Restrukturierungsrichtlinie jetzt tatsächlich auch Erfolg hat. Aber um mich nochmal zu wiederholen gewissermaßen. Territoriale Konzentration ist ein Aspekt, inhaltliche Qualifikation erübrigt das nicht.
Aber durch die Gerichtskonzentration habe ich zumindest mal auch eine
Learning by
Befassung.
Doing. Genau. Ne? Ja, also dieser Aspekt wird damit erreicht und das ist auch richtig so, aber für meine Begriffe eben, wenn ich mir meine persönliche juristische Ausbildung angucke, die ich ja genossen habe und die sich heute auch nicht so wesentlich, jedenfalls nicht so grundlegend unterscheide, nach dem, was ich mitbekommen habe, so bei den jüngeren Kollegen, dann gilt es ja bei den Juristen immer noch als fein zu sagen, judex non calculat, nicht? Also der Jurist rechnet nicht, das ist nicht ganz richtig, weil ich glaube, die Zivilprozessordnung gibt schon bei Schadenschätzung einige Aufgaben auf.
Gibt schon
auf,
so ein paar Punkte, ne? Wo man...
Aber wichtig erscheint mir zu sein, dass es auch eines Mentalitätswechsels bedarf. Das heißt also, wir dürfen als diejenigen, die bei der Umsetzung der Richtlinie justizielle Aufgaben wahrnehmen, wir dürfen keine Angst vor Zahlen haben und vor wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Artikel 25, Martin, sieht ja die umfassende und ja, angemessene Ausbildung für die Justiz vor, für Personen, die mit diesem präventiven Restrukturierungsrahmen zu tun haben werden. Ich will das nochmal aufgreifen, das Thema Beisitzer. Kann man denn als Idee, um, sag ich mal, auch einen gewissen Zeitraum zu überbrücken und auch unterstützend tätig werden, zu sagen, man nimmt spezielles Know-how aus einem Insolvenzgericht, einen Insolvenzrichter, eine Insolvenzrichterin und ergänzt dieses Gericht sozusagen um Beisitzer, ein oder zwei Beisitzer aus der Praxis, beispielsweise Insolvenzverwalter, entsprechende Berater mit Qualifikation. Ist das vorstellbar?
Und das ist eine Frage, auf die bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Also von daher muss ich jetzt gerade mal einen Moment überlegen. Also wichtig erscheint mir zu sein, wegen der kurzen Zeiträume, die nur zur Verfügung stehen für die entsprechenden Entscheidungen, insbesondere die Entscheidung über die Anordnung eines Moratoriums, dass wir keine Organisationsstruktur finden oder es nicht mit einer Organisationsstruktur zu tun haben, die die Entscheidungswege verlängert. Das darf nicht passieren. Deswegen sind die Überlegungen, die es ja immer auch schon innerhalb des Insolvenzrechtsdiskurses gegeben hat, nämlich Kammerstrukturen für das Insolvenzrecht zu schaffen, nur dann wirklich vertretbar nach meiner persönlichen Einschätzung, wenn der Aspekt der Praktikabilität darunter nicht leidet. Das heißt also auf Deutsch, wir müssten tatsächlich dann auch Präsenzkollegien haben. Was wir ja im Moment bei den Landgerichten, also auch bei den klassischen Kammern für Handelssachen, ja gerade eben nicht haben. Die kommen einmal die Woche und die Handelsrichter vielleicht einmal im Monat oder auch nur alle zwei Monate einmal zusammen zu einem festgelegten Termin, auf den man sich dann auch vorbereiten kann. Mhm. Da sind die Anforderungen, die sich im Rahmen der Umsetzung des Restrukturierungsrahmens ergeben, eine ganz andere. Die Responsezeiten sind einfach viel kürzer und setzen für meine Begriffe schon eine, ja, Präsenz voraus. Also unter der Voraussetzung, dass sozusagen diejenigen mit besonderer Sachkenntnis unmittelbar auch zur Verfügung stehen, würde ich das für eine Überlegung halten, die man anstellen kann, sicherlich. Ist das allerdings nicht gewährleistet, dann würde ich eher skeptisch sein und eher sagen, Artikel 25 als Anforderung an die Personalabteilung gewissermaßen in den Vordergrund rücken. Und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die diese Aufgaben dann wahrzunehmen haben, intensiv vorzubereiten auf diese Tätigkeit.
Qualifikation ist eine wichtige Voraussetzung, um Kontrolle effektiv auszuüben, gerade zu Beginn des Verfahrens. Wir haben das in den vergangenen Podcasts schon gelegentlich angesprochen, das Thema Missbrauch. Und wenn wir schauen an den Anfang des Verfahrens, nämlich den Zugang zum Verfahren, da gibt es jetzt in dem INDAT-Report, der diese Woche erschienen ist, eine Bezugnahme auf die Stellungnahme des Instituts für Wirtschaftsprüfer aus dem vergangenen Monat, der angeregt hat, dass sozusagen bei einem Zustimmungserfordernis von 75% der betroffenen Gläubiger die Insolvenzwahrscheinlichkeit und die Bestandsfähigkeit des Unternehmens ohne Gutachten fingiert werden könnte oder kann. Wenn es um das Thema Moratorium gehen sollte, dann soll nach Meinung des IDW auch die Summenmehrheit ausreichend sein. Sind das Punkte, wo man sagt, auf gar keinen Fall darf dieser Passus oder diese Frage der gerichtlichen Prüfung entzogen werden?
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin gerade dabei, sozusagen ein wenig zu blättern, in der Januarausgabe der Z-Inso wird wohl erscheinen ein Beitrag von Andreas Ziegenhagen, also leitender Partner bei Dentons, zu dem Thema erste Anregung durch Verbände an den Gesetzgeber zur deutschen Umsetzung. Da sind diese Aspekte aufgearbeitet. Allerdings vielleicht insbesondere mit Blick auf die Schnelligkeit, mit der ein Moratorium wird angeordnet werden müssen und mit den erheblichen Rechtsfolgen, die damit verknüpft sind, also Stichwort Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung, fortlaufende Vertragserfüllungsverpflichtung von Vertragspartnern und ein dritter Aspekt, der mir gerade mal nicht einfällt. Vielleicht kommt es auch nicht an, wir lassen es bei den Zweien. Die sind ja schon wichtig genug. Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung ist ja eine generelle. Die gilt ja für und gegen jedermann. Also das heißt mit anderen Worten, gilt ja nicht nur gegenüber der Gläubigergruppe, mit der ich versuche, dieses Verfahren durchzuführen. Von daher würde ich denken, wird man darüber nachzudenken haben, ob es nicht vielleicht, und der IDW, glaube ich, macht einen entsprechenden Vorschlag, ob man die Voraussetzungen für den Zugang zu diesem Verfahren, also mangelnde Zahlungsunfähigkeit, Geeignetheit des Verfahrens, durch eine Bescheinigung entsprechend den Grundsätzen zu 270b verlangt. Dann würde man vielleicht die Aspekte, die du gerade angesprochen hast, möglicherweise mit erschlagen, in Anführungszeichen. Da wird man eigentlich auch wieder sagen, Moment mal, wir haben es insgesamt mit Fragen zu tun, die ja in vielerlei Hinsicht geradezu erfordern, dass man in die Zukunft gucken kann. Ne? Kann durch dieses Verfahren die Likelihood of Insolvency sozusagen, also das heißt die Insolvenz vermieden werden. Das ist ja die entscheidende Frage, die Grundlage für den Restrukturierungsrahmen war. Die Frage ist alleine, ob eine Bescheinigung von wem auch immer, da müsste man dann schon genau sagen, welche Qualifikation der Bescheiniger hat, dass er unabhängig zu sein hat, etc. pp. Also alles Fragen, die wir schon kennen.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja Themen, die wir alle schon kennen.
Die kennen wir auch, 270b.
Auch die Möglichkeit womöglich des Gerichtes, das auch mal zu überprüfen.
So ist es. Es gibt ja einen rudimentären Standard, ich glaube S9 ist es, wenn ich mich recht entsinne, des IDW, der sich mit den Anforderungen an den Bescheiniger und an die Bescheinigung beschäftigt. Der ist nicht so ganz zu Ende formuliert, wenn ich das richtig sehe. Da gibt es ein paar Lücken, aber daran könnte man anknüpfen, würde ich denken.
Aber die Bescheinigung müsste ja auch wieder jemand prüfen, zumindest auf Plausibilität.
Naja, das ist ja
mindestens
genau,
das. Ja.
Das ist genau der Punkt, weswegen ich gesagt habe, wir brauchen Leute, die eine Doppelqualifikation haben. Ja. Es hilft mir ja nicht, sozusagen einen Überbescheiniger oder einen Sachverständigen wiederum damit betrauen zu müssen, denn dazu sind die Zeitfenster, die mir zur Verfügung stehen, nach meiner persönlichen Einschätzung zu klein.
Ja, definitiv. Ja.
Also das heißt also, wir brauchen, wenn ich das so sagen darf, und das ist ja, das regelt ja die Richtlinie nicht, ne? Wir brauchen zum Einstieg in das Moratorium meines Erachtens so etwas wie eine qualifizierte Bescheinigung in Analogie zu 270b. Und wir brauchen In-House-Personal sozusagen, ja? Welches in der Lage ist, die Schlüssigkeit eben dieser Bescheinigung selbst zu überprüfen, ohne dass damit noch ein Dritter wiederum beauftragt werden muss.
Wenn ich es in das Verfahren dann reingeschafft habe, sozusagen die erste Hürde genommen habe beim Restrukturierungsgericht, stellt sich ja wahrscheinlich relativ schnell die Frage nach dem Restrukturierungsbeauftragten. Das ist ja so ein bisschen die Wurst, sage ich mal, oder die Karotte, die den Insolvenzverwaltern hingehalten wird, der aber auch durchaus in vielen Stellungnahmen als eher restriktiv behandelt wird, also sprich möglichst wenig Ansatzpunkte, wo er zwingend zu bestellen ist. Wie würdest du das sehen? Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der sozusagen der verlängerte Arm des Gerichtes, was wir jetzt ja teilweise haben, auch bei der Eigenverwaltung, wo der Sachwalter, sage ich mal, auch dem Gericht gegenüber verschiedene Funktionen hat, zu berichten, auch auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Oder ist er doch eher auf der Moderatorenebene unterwegs, zwischen den betroffenen Gläubigern?
Also da müsste man sich jetzt dran machen und die Richtlinie selbst sozusagen auslegen. Ich habe es mal heute versucht, einfach mit der Suchfunktion, die man so bei PDF-Readern hat, einfach nur beauftragt reinzugeben und bin dabei auf insgesamt so 12 oder 14 verschiedene Fundstellen gekommen. Und wenn man sich dann die jeweiligen Kontexte anschaut, sind dann sie höchst unterschiedlich. Meine persönliche Meinung, wenn die gefragt ist, da würde ich mich jetzt sozusagen in meiner neuen Position definieren wollen und würde sagen, der Restrukturierungsbeauftragte ist kein Verwalter. Er hieß ja mal in der ursprünglichen Fassung Restrukturierungsverwalter. Man hat ja gerade von diesem Terminus Abstand genommen. Damit sollte man auch, glaube ich, sollte etwas ausgedrückt werden.
Von dieser Nähe, ne? Hat man ja Abstand.
Genauso ist es. Genau, ja. Also zu diesem Thema gibt es oder wird es für die Interessierten in der ersten oder zweiten Ausgabe des Jahres 2020 der NZI einen Beitrag von Daniel Fritz, ebenfalls ein Dentenspartner, geben, der sich diesem Thema intensiver widmen wird. Auffällig ist, dass bereits jetzt die Versuche, die Claims gewissermaßen abzustecken, ja unverkennbar sind. Mir liegt ja gerade vor, also die Stellungnahme oder eine Entschließung meines ehemaligen Berufsverbandes vom 25.11.2019.
Das ist der BAG-INSO, ne?
Das ist BAG-INSO, ja. Genauso ist es, Bundesarbeitskreis Insolvenzgerichte, in dem, wie ich finde, ohne dass ich eine entsprechende Grundlage innerhalb der Richtlinie finden würde, die Anforderung, die nach Artikel, ich glaube 26, wenn ich mich recht entsinne, zu erfüllen sind, gerichtet an den jeweiligen nationalen Gesetzgeber zur Definition der Zugangsvoraussetzungen und so weiter, dass man da einfach mal hergeht und ganz kurzerhand auch den Restrukturierungsbeauftragten mit in diesen Topf packt. Das fand ich einigermaßen gewagt, wenn ich das mal so sagen darf. Also da geht es im Moment, da werden die Claims abgesteckt, das ist so ein bisschen, der Restrukturierungsbeauftragte ist für meinen Begriff aus der Sicht des VID mindestens mal sozusagen das zukünftige Berufsfeld der Insolvenzverwalter gegenwärtigen Zuschnitts. Ich vermag allerdings aus der Heterogenität des Aufgabenkreises, wie er sich aus der Richtlinie erschließt und ergibt, diese Notwendigkeit gerade eben nicht zu erkennen.
Also da tue ich mich auch schwer. Ich verstehe natürlich das Anliegen der Kollegen. Sag ich mal auch, was du ja auch vorhin gesagt hast, dass da schon die Ersten sich nach neuen Geschäftsfeldern umschauen müssen. Ist ja auch völlig richtig und legitim. Aber wir hatten letztens mit Susanne Berner auch zu dem Thema gesprochen. Die sagte, ja natürlich, die Insolvenzverwalter sind ja sozusagen geborene Restrukturierungsbeauftragte. Da habe ich doch so den einen oder anderen Zweifel. Und da will ich gar nicht irgendwie auf die persönlichen Qualitäten oder sowas eingehen. Aber ich glaube, es ist schon noch ein ganz anderes Thema, sich, sag ich mal, in diesem Bereich, gerade wenn ich sage, das ist nicht der verlängerte Arm des Gerichtes, sondern der ist viel unabhängiger zwischen den betroffenen Gläubigern unterwegs, die ja auch mal irgendwie ausgewählt wurden nach bestimmten Kriterien, um dort, sag ich mal, auch die Blockade, denn man muss ja so ein bisschen zurückgehen, was ist zumindest aus deutscher Sicht gewollt. Wir haben ja doch ein relativ gut funktionierendes Insolvenzrecht an sich. Und wenn ich dann das sozusagen zurückschraube und sage, was will ich eigentlich mit dem Restrukturierungsverfahren erreichen, kommt ja oftmals die Antwort, die haben wir auch von Keuer von Bismarck erhalten, naja, ich möchte gerne obstruierende Gläubiger in den Griff bekommen mit einem geregelten Verfahren. Und auf der Schiene dann unterwegs zu sein, ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, als mit einem Insolvenzrecht im Rücken unterwegs zu sein.
Also das, was du gerade ansprichst, ist ja eher die Mediatorenrolle.
Ja.
Das heißt also sozusagen, potenziell gegenläufige Interessen wieder zusammenzuführen. Also das, was die Richtlinie hier an Aufgabenkreis für den Restrukturierungsbeauftragten anspricht, das sind, ich mache das mal ganz schnell, Recitals Nummer 30, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 12, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 1h, Artikel 6 Absatz 7. Wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, dass es ganz unterschiedliche Aufgabenkreise sind. Das ist teilweise eine Mediatorentätigkeit, teilweise eine beaufsichtigende Tätigkeit und insoweit vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zum Sachwalter mindestens und zum Teil sogar ein bisschen eine verwaltende, also im Sinne des, also mehr als nur die pure Kontrolle. Aber er ist derartig heterogen ausgestaltet, dass ich jedenfalls kein unmittelbares Berufsbetätigungsfeld, welches legitim oder begrenzt wäre auf die gegenwärtige Insolvenzverwalterschaft, ich erkennen könnte.
Ja. Wird sicherlich auch auf die Ausgestaltung des Verfahrens als solches ankommen. Ja. Wir haben ja alle gelernt, dass viele Regelungen auch reingekommen sind aus den osteuropäischen Staaten, weil das Insolvenzrecht dort nicht so gut funktioniert. Spricht aus meiner Sicht dafür, wenn man ein funktionierendes Insolvenzrecht hat, brauche ich gar nicht mehr so viele Befugnisse auch für einen Restrukturierungsbeauftragten. Man wird sehen, wo das hinläuft. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, nämlich wenn ich sozusagen es nicht schaffe als Restrukturierungsbeauftragter oder als Berater, Unternehmen selber sozusagen die Einigung hinzubekommen, muss ich ja wechseln möglicherweise in ein schon jetzt bekanntes Insolvenzverfahren. Möglicherweise Eigenverwaltung, Regelverfahren, vorläufige Insolvenzverwaltung. Wo würdest du sozusagen die Knackpunkte dieser Schnittstelle sehen?
Naja, sagen wir mal so, wir werden mal abzuwarten haben, wie der nationale Gesetzgeber insbesondere den zeitlichen Rahmen für die erste Phase des Moratoriums ausgestaltet. Es gibt ja das Problem, in dem Moment, wo die länger als 3 Monate ist, haben wir ein bankenaufsichtsrechtliches Problem. Dann haben wir einen Non-Performing Loan, der bankenaufsichtsrechtlich wiederum die Kreditinstitute veranlassen muss, Maßnahmen im weitesten Sinne zu ergreifen. Also von daher würde ich nicht dafür plädieren, eine längere Stay-Periode als 3 Monate vorzusehen. Aber mal sehen, die Niederländer haben, glaube ich, 4 Monate vorgesehen und dieses Problem vielleicht auch nicht adressiert. Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, das Hauptproblem wird sein, in dem Moment, wo wirklich absehbar ist, dass ich die entsprechenden Mehrheiten, die für einen Restrukturierungsplan erforderlich sind, nicht erreichen kann und in der Zwischenzeit mir auf Deutsch die Kohle ausgeht. Also im Grunde genommen trotz Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung materiellrechtlich eine solche vorliegt, und zwar im Sinne der einer Pflichtigkeit im Sinne von Zahlungsunfähigkeit, nicht etwa von Überschuldung. Beim Überschuldungsbegriff warten wir mal ab, was daraus wird. Dann würde ich sagen, ist das der Zeitpunkt, wo man switchen muss.
Wenn man den Blick auf das Verfahren lenkt, Martin, und jetzt mal die Punkte, die wir heute diskutiert haben, ein bisschen zusammenfasst, also einerseits gerichtliche Kontrolle, dann die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten. Kann man sagen, dass ein schlankes und schnelles Verfahren mit weitreichenden Eingriffen wünschenswert ist, mit dem Effekt, dass man sagt, ja, eine marktgesteuerte Sicht auf die Sache lenkt und sagt, es ist wichtig, ein restrukturiertes Unternehmen wieder schnell an den Markt zu bringen, oder dann doch lieber einen Schritt zurückgeht und sagt, naja, wir machen es lieber gründlich und sanieren auch in dem gebotenen Zeitfenster.
Also das Problem ist ja auch heute schon im insolvenzrechtlichen Sanierungskontext, dass die reine finanzwirtschaftliche, also die Bereinigung der Passivseite gewissermaßen, in der Regel nicht ausreichend ist, um das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen, in welchem Verfahren auch immer, finanzwirtschaftliche und leistungswirtschaftliche Sanierungsinstrumente miteinander zu verknüpfen. Das Insolvenzverfahren hat einen großen Vorteil, im Übrigen auch im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen, die Paragraphen 103 folgende. Ja. Das heißt also, es gibt insbesondere dann, wenn der Kanon der leistungswirtschaftlich erforderlichen Maßnahmen größer ist oder jedenfalls bedeutsam ist, schon auch möglicherweise einen Grund, ins Insolvenzverfahren zu gehen, weil dieses Problem ich nach meinem Verständnis jedenfalls über einen Restrukturierungsplan nicht werde lösen können. Also die leistungswirtschaftliche Seite. Ja. Währenddessen ich die Bad Contracts und Ähnliches über 103 folgende eben halt doch lösen kann.
Genau, das wird ja die Frage nach der Regelungstiefe sein. Zweiter Punkt, den wir heute leider nicht mehr ansprechen können, wird die Frage sein, Insolvenzgeld. Soll es das geben in diesem Verfahren, Richtungsverfahren? Aber trotzdem, vielen herzlichen Dank für deine fundierten Einblicke, für deine fundierte Kenntnis.
Ja, vielen Dank für die Blumen, kann ich nur sagen. Vielen Dank für die Einladung. It was a pleasure.
Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law erreichen.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Ciao.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.